Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ja, was haben wir heute vor? Interessante Gespräche können wir anbieten, zum Beispiel mit Barbara Sukowa. Große deutsche Schauspielerin, lebt ja in New York, aber sie ist hergekommen, um zu reden über den Film Clandestin und den zu präsentieren. Im Radio 1 Kino in der Kulturbrauerei gab es den schönen Mittwoch mit ihr und da konnte ich mit ihr reden und mit ihrer Regisseurin Angelina Macarone. Gibt es hier dieses Gespräch? Wir stellen viele aktuelle Filme vor, wollen reden, auch über einen Podcast. Hatten wir, glaube ich, hier noch nicht. Wurde aber auch mal Zeit, ein Podcast, der hier entstanden ist, in der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Und um den geht es auch, um Konrad Wolf. Also das Bild, das junge Leute entwerfen von diesem großen Regisseur. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Wir wollen jetzt über einen Menschen reden, der schon ziemlich viele Karriere-Hochs hatte, aber auch schon viele Tiefs. Sehr früh in seiner Karriere hat er einen Oscar bekommen für das beste Drehbuch für den Film Good Will Hunting und er hat einen Oscar bekommen für Argo. Und gleichzeitig hat er immer sehr viel Häme erfahren, nicht zuletzt für seine Darstellung von Batman vor 9 Jahren. Im gleichen Jahr allerdings hat er auch einen Überraschungshit mit dem Actionfilm The Accountant. Die Rede ist natürlich von Ben Affleck. Er hat in diesem Actionfilm einen autistischen Buchhalter gespielt, mit Kampfmaschinenqualität, muss man erstmal drauf kommen. Ein Erfolg nicht nur an der Kinokasse, sondern auch in den Streamingdiensten. Und nun haben wir den zweiten Teil, also The Accountant 2 im Kino. Anna Wollner, dich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat nicht nur diesen Film gesehen, sondern eben auch mit Ben Affleck gesprochen, Anna. Und jetzt wollen wir natürlich erstmal wissen, ich fand diesen ersten Teil damals übrigens wirklich überraschend toll. Hatte nicht viel erwartet und war dann schon ziemlich begeistert, auch von dieser ungewöhnlichen Konstruktion. Warum muss es jetzt aber unbedingt noch ein zweiten Teil geben?
Na, er wollte es unbedingt machen, weil er in der Figur nicht nur seine schauspielerische Freiheit gefunden hat, genau einen Gesichtsausdruck zu haben, den er ja perfekt beherrscht, dieses Grumpy Affleck, so eine Mischung aus grimmig und nachdenklich, sondern auch, weil, das hat er mir im Interview erzählt, eben die Figur einfach in sein Herz geschlossen hat.
This is one of my favorite characters I've ever played.
Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsrollen. Die Figur hat etwas unglaublich Faszinierendes, nicht nur als Filmfigur, auch für mich als Schauspieler. Auch wenn es nicht so aussieht, kann ich hier meine Emotionen voll ausleben. Es geht hier eben nicht darum, das alles über die Gesichtsregung zu erklären, sondern über sein Handeln. Er hat eine ganz andere kognitive Herangehensweise an soziale Situationen. Er ist ein sehr ehrlicher Mensch. Das jeden Tag spielen zu können, habe ich geliebt.
Ja, diese Herangehensweise an soziale Situationen sorgt dann auch für Lacher in diesem doch recht ernsten Setting gleich zu Beginn. Da hat er sich bei einem Dating-Event angemeldet, nicht ohne vorher den Algorithmus des Anbieters zu analysieren. Und er sitzt dann da als attraktivster Mann im Raum, adrett, Kerzen gerade, frisch gestriegelt, frisch gebügeltes Hemd. Und die Frauen, die stehen Schlange und er verschreckt sie mit Buchhalter-Anekdoten, weil ihm eben diese gewisse soziale Kompetenz fehlt.
Anna, was ist denn jetzt der Ansatz für die Fortsetzung eben auf der erzählerischen Ebene? Wie kann es da noch weitergehen?
Na, im ersten Film ging es ja vor allem um mathematische Puzzle. Da stand er ja sehr viel vor irgendwelchen Whiteboards und hat gerechnet. Hier sind es eher menschliche Puzzle, die er lösen muss. Und diese autistische Figur von Affleck, Christian Wolf, die ist eigentlich abgetaucht, wird aber aufgespürt, als die Steuerfahnderin Mary Beth Medina ihn findet, weil ihr Chef, den wir aus dem ersten Teil kennen, von J.K. Simmons gespielt, kurz vorher erschossen wurde. Und da hat er sich noch eine Nachricht auf seinen Unterarm geschrieben mit "Findet den Buchhalter".
Mach ich Sie nervös?
Sie sind ein geflohener Straftäter, von Mafia-Buchhaltern ausgebildet. Ihre Klienten sind Drogenkartelle, Geldwäscher.
Das heißt also ja?
Ray King ist ermordet worden. Mögen Sie Puzzlespiele, Mr. Wolf? Helfen Sie mir, seine Ermittlungen zu Ende zu bringen.
Wenn er was liebt, dann sind's Puzzle und er muss nicht nur halt helfen, den Tod von Ray King aufzuklären, sondern nebenbei auch einen Menschenhändlerring aufdecken. Unerwartete Unterstützung bekommt er da von seinem Bruder Baxton, einem Profikiller, der von John Bernthal gespielt wird und der ist ja sowieso immer famos in diesen fiesen Rollen.
Anna, jetzt haben wir eine lange Tradition in Hollywood, was die Darstellung von Autisten betrifft. Da gibt es zum Beispiel so schöne Filme wie Rain Man oder A Beautiful Mind. Wie passt jetzt eine solche Figur ins Action-Genre?
Na, Regisseur Kevin O'Connor, der inszeniert ihn ein bisschen wie einen Superhelden. Also beziehungsweise diese Superheldenkraft, die er hat, ist einfach seine Neurodivergenz. Er hat Unterstützung von einer Horde neurodivergenter Kinder, die in einer Villa sitzen. Das hat mich so ein bisschen an die X-Men erinnert. Und die Fähigkeiten von denen aus der Ferne nutzt er, um wirklich einfach voranzukommen. Und O'Connor selbst wollte, das hat er in Interviews gesagt, tatsächlich einen Rain Man auf Steroiden machen. Und das ist ihm ziemlich gut gelungen, weil er eben auch diese Tötungsmaschine ist, dieser Christian Wolf. Wolf mit dem militärischen Ausbildungshintergrund durch seinen Vater. Und dazu kommt dann diese Brudergeschichte mit John Bernthal.
Durch die 9 Jahre, die vergangen sind seit dem ersten Film, konnten wir einen Konflikt zwischen den beiden Brüdern entstehen lassen. Wir haben hier 2 Männer, die sich sehr nahe stehen, die eine Beziehung zueinander aufbauen wollen. Doch der eine ist sehr verletzt, versteht nicht, dass sein Bruder anders tickt als er. Das ist für einen Actionfilm eine ungewöhnliche Herangehensweise, macht für mich aber das Herz des Films aus, dieses besondere Band zwischen den Brüdern.
Ich mochte tatsächlich den Humor, das Zusammenspiel der beiden, auch das Philosophische des Films, wenn sie auf dem Dach seines Wohnwagens sitzen und wirklich schweigend über das Leben philosophieren.
Anna, das klingt jetzt für mich so, als hätte auch dieser Film wieder das Potenzial, zu einem großen Hit zu werden. Das war im ersten Teil ja eine echte Überraschung. Jetzt wäre es keine Überraschung mehr, weil man ja weiß, dieses Prinzip kann funktionieren.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es gut funktionieren kann, weil hier einfach alle Genre-Elemente bedient werden. Das Ganze ist als Trilogie angelegt. Es ist ein bisschen leichtfüßiger als im ersten, also wenn man überhaupt von leichtfüßig sprechen kann, wenn Leichen seinen Weg pflastern. Die Gewalt ist ziemlich hart, da hat es zwischendurch wirklich was von Ego-Shooter. Ganz zu Recht hat der Film eine FSK ab 16. Man darf natürlich, wie immer bei diesen Filmen, nicht zu sehr auf die Handlung achten. Die lenkt ab und ist doch recht mau. Aber ansonsten wird der Film allen Genre-Regeln gerecht und ist sehr, sehr unterhaltsam dabei.
Das ist doch eine Menge wert. Anna, dir ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über The Accountant 2, ist jetzt im Kino zu sehen und irgendwann kommt dann auch die 3 und dann reden wir auch nochmal drüber. Danke dir, tschüss.
Sehr gerne.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich sag's ja auch ganz offen, das nächste Thema habe ich mir sehr gewünscht von Anke. Hab gesagt, Anke, lass uns bitte drüber reden. Ich freue mich da drauf. Ich will da hingehen. Ich will mir die Filme alle nochmal ansehen von und mit Vittorio De Sica, den ich sehr verehre. Hallo, liebe Anke, erstmal.
Hallo, lieber Knut. Ja, und das Tolle ist, dass viele der Filme ja tatsächlich dann im Bundesplatzkino 35 mm laufen. Ne? Ja, das ist ja nochmal...
Ganz wichtig, klar, man kann Sachen auch einfach runterladen irgendwo, aber nein, das ist nochmal schön, das im Kino zu sehen und über diesen Menschen nachzudenken, der in 160 Filmen mitgespielt hat, allein mit seiner sehr eleganten, tollen, charismatischen Erscheinung und selbst stand er 35 Mal hinter der Kamera, also als Regisseur, dass das so viele Filme dann doch sind, das war mir auch gar nicht so klar. Der berühmte ist sicherlich Fahrraddiebe von 1948, ein Klassiker des Neorealismus, gilt auch so in den Rankings, Anke, liest man immer wieder als einer der besten Filme aller Zeiten, gab auch Oscar dafür. Und wenn man weitere Filme eben sehen will, du hast es ja schon gesagt, dann kann man die sehen durch diese schöne Hommage dann im Mai an Vittorio De Sica. Das ist eigentlich eine Veranstaltung des Kinos Arsenal. Das hat ja gerade kein eigenes Kino, zieht also rum und sucht andere Spielstätten. Dabei ist, du hast es auch schon gesagt, das Bundesplatzkino und das Klickkino. Die zeigen also seine Filme, Anke. Und bevor wir über ihn selbst nochmal reden, vielleicht sollten wir schon nochmal erklären diesen Begriff des Neorealismus, der für ihn am Anfang zumindest auch sehr, sehr wichtig war. Vielleicht kannst du uns doch mal sagen, was die Bedeutung ist für das Kino insgesamt. Und da sind wir ja sofort bei Fahrraddieben.
Ja, also das Prinzip ist ja eigentlich ganz einfach. Also man dreht im Neorealismus an Originalschauplätzen mit nicht professionellen Darstellern. Und diese Darsteller und die Schauplätze bringen natürlich ihre eigene Wirklichkeit, Gegenwart mit in diesen Film hinein. Und ein Klassiker ist eben Fahrraddiebe, weil er ja bis heute ein Dokument von der Armut, von der Situation im Rom nach dem Weltkrieg ist. Alles ist zerfallen, kaputt. Wir lernen einen Vater kennen und dieser Darsteller des Vaters, der trägt ja im Film seinen eigenen zerschlissenen Anzug. Also da kommt eben schon die Wirklichkeit mit rein und wir glauben ihm ja auch direkt, dass wenn er das Fahrrad nicht mehr hat, dann kann er seine Familie nicht mehr ernähren. Und deshalb sucht er so verzweifelt dieses Fahrrad und diese Spannung, die aufkommt, ist natürlich aus dem Leben. Also das ist jetzt nicht so eine Fiktion, so eine Drehbuchgeschichte und das macht den Neorealismus aus und dieser Neorealismus, ich finde auch, wenn die Filme später anders von De Sica waren, ist er doch immer wieder treu geblieben. Also nehmen wir doch einen Film von 1960 und dennoch leben sie. Der spielt dann 1943 im Krieg. Sophia Loren spielt ihre erste ernsthafte Rolle, kriegt dann auch direkt einen Oscar. Eine Frau, die einfach versucht, mit ihrer Tochter zu überleben, die aus Rom flieht, aufs Land. Aber auch da wird sie vom Zweiten Weltkrieg eingeholt. Und auch wenn natürlich sich in der Zwischenzeit, in den 17 Jahren, das alles verändert hat. Also es sind nicht mehr Originalschauplätze, sieht man diesen Gebäuden der Region doch immer noch die Spuren der Geschichte an. Und das macht so die Wahrhaftigkeit einfach von den Filmen von De Sica aus.
Anke, soll ich dir mal verraten, ich bin in Rom wirklich mal zu der Stelle gepilgert, wo gedreht wurde, wenn das Fahrrad geklaut wird. Genau, so eine ganz unscheinbare Straße. Viel mehr im Zentrum, als man vielleicht denkt, aber gibt es doch die Straße genau so. Und dann müsste Tafel hängen, finde ich.
Und wie ist es dir ergangen? Was hast du denn im Moment gedacht, gefühlt?
Es hat mich sehr berührt, weil ich es wirklich einen ganz großartigen Film finde und erstmal verstanden habe, räumlich, nicht wie nah das ist, er rennt dann los und dann geht es in die Straßenbahn, die er da langfährt. Also man kann dann plötzlich räumlich das noch viel besser zuordnen. Und wie gesagt, diese Nähe eigentlich zur historischen City, das hat mich schon sehr ergriffen. Anke, du hast ja schon gesagt, also er hat ja immer wieder auch ganz andere Sachen gemacht. Er ist nicht sozusagen immer Neorealist geblieben, aber ein Menschenfreund ist er immer geblieben. Und ich finde, das sieht man eben auch, wenn er spielt. Oft ist er da auch ein sehr komischer Darsteller. Und auch in diesen Komödien gibt es dann wiederum Hinweise auf die Politik, auf die Gegenwart. Also auch dafür gibt es ja Beispiele in dieser Reihe.
Ja, ganz toll im Zeichen der Venus 1955, eine schöne, frivole Komödie. Es geht um zwei Frauen, Sophia Loren ist wieder mit dabei, die, ja, wie man so sagt, kommen aus einfachen Verhältnissen, die müssen sich eine Wohnung in Rom teilen, haben kein Geld und haben, ja, gerade so die Figur von Sophia Loren hat viele Verehrer, die haben aber auch kein Geld. Dafür haben sie aber viele Worte. Also, und Vittorio De Sica spielte eben hier so ein Dichter, der alle mit seinen Worten einlullen kann, der aber trotzdem eigentlich kein Geld hat. Und ich finde das ganz schön, wie er im Boulevard trotzdem immer die realen Lebensverhältnisse zum Vorschein bringt. Und also er hat dann ja auch viel mit Marcello Mastroianni und Sophia Loren sogenannte melodramatische Komödien gedreht, also Hochzeit auf Italienisch. Also da geht es dann ja auch um eine Prostituierte, die sich mit einem in einem Geschäftsmann verliebt. Und das Ganze hat dann schon so kräftige Farben. Aber im Grunde ist es eine kritische Reflexion auf Italien im Wirtschaftswunder, wie auf einmal Leute hinten überfallen, wie jemand sein Geld macht, wie er auf die anderen hinabschaut und dann die Figur, die Prostituierte von Sophia Loren, die drei Söhne hat. Einer gehört wohl Marcello Mastroianni und sie erpresst ihn ein bisschen und sie will eigentlich nichts anderes als einen Namen für ihre Kinder und dass ihre Kinder versorgt werden.
Auch eine prachtvolle Schauspielerin natürlich. Anke, letztes Wort noch so ganz persönliche Empfehlung. Was ist dein Lieblingsfilm von ihm?
Ja, du, ich müsste ja sagen, es heißt ja, man weint im Kino immer, weil man gerührt von sich selbst ist, über seine Emotionsaufwallung. Aber ich muss nur an den Film Umberto D. denken, 1953, eigentlich sein letzter neorealistischer Film. Da geht es eben um die Rentner, die kein Geld haben nach dem Krieg. Das geht mit Demonstrationen los. Und dann folgt man diesem Umberto D. In die Suppenküche. Seine Rente reicht nicht und sein einziger Freund ist der Hund. Und da ist so viel Einsamkeit und Gegenwärtigkeit drin. Und wie die beiden durch Rom ziehen. Und eigentlich werden sie überall übersehen. Und das hat für mich so eine Gegenwärtigkeit bis heute. Und es ist auch Vittorio De Sicas Lieblingsfilm von sich selbst. Er sagt, dieser Film ist nachhaltig. Der ist wahrhaftig und alles. Ja. Und ich kann ihm nur beistimmen und muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in Tränen ausbreche.
Das ist wirklich ein ganz wunderbarer Film. Und der Hauptdarsteller, auch ein Laie, war ein Professor wohl. Also ein ganz anderes Milieu, aus dem der kam. Und der hat das so schön gespielt. Mein Lieblingsfilm wäre übrigens Die Gärten der Finzi Contini dann doch. Also wurde er auch doch sehr kritisiert, weil er so schön ist, weil er so eine Eleganz hat nach dem Roman von Giorgio Bassani. Aber ich finde eben gerade diesen Kontrast, auf der einen Seite ist auch autobiografisch dieses große Meisterwerk, zwischen der Schönheit, der Eleganz, eben dieser Häuser des Gartens und dann eben geht es ja um die Judenverfolgung auch in Italien. Also das ist so ein starker Kontrast und deshalb eben auch in meinen Augen ein besonders schöner Film. Anke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass wir über Vittorio De Sica reden konnten und wir freuen uns sehr, dass die Filme jetzt zu sehen sind im Bundesplatzkino und im Klick-Kino im Mai. Die große Retrospektive. Danke dir. Tschüss, Anke.
Ciao.
Wo haben Sie den her? Ist das Ihr Haustier?
Ich habe ihn gerettet und jetzt denkt er, wir wären beste Freunde. Aber er ist nicht mein Freund.
Warum haben Sie ihn dann gerettet?
Um eine Frau zu beeindrucken, mit der ich schlafen wollte.
Viele liebreizende Tiere sind schon in Filmen beschrieben worden. An einen Pinguin kann ich mich offen gestanden nicht erinnern, mag es auch schon gegeben haben. Dieser Film jetzt wird aber ganz sicherlich der Klassiker schlechthin, zumindest im Spielfilmbereich. Dokumentarfilme haben wir schon gesehen über Pinguine, die durch die eisige Kälte gewandert sind. Hier aber haben wir eine Geschichte, die zwar auf Tatsachen basiert, aber eben als Spielfilm zu uns ins Kino gekommen ist. Der Pinguin meines Lebens. Und damit ist die Bedeutung dieses Tieres wahrscheinlich schon deutlich beschrieben worden. gleich wollen wir über diesen Film reden, der die Herzen sehr berührt. Da muss man nicht unbedingt ein Pinguin-Fan sein, wird es nach diesem Film aber auf jeden Fall werden. Argentinien ist ja immer wieder sehr präsent in den Medien. Am Montag ist der Papst verstorben, Franziskus. Er kam ja aus Argentinien. In Buenos Aires regiert ein Präsident, der zurzeit auch viel in den Medien ist, weil er Staat und Wirtschaft mit der Kettensäge in Ordnung bringen will, um das mal so auszudrücken. Immer wieder ist aber auch die Vergangenheit sehr präsent. Also die blutige Militärdiktatur zwischen 1976 und 82. Dazu haben wir schon viele sehr ergreifende Filme gesehen. Wir wollen jetzt über einen Film reden, der sich ganz anders diesem Thema nähert, ein Publikumsfilm, der auch schon auf Festivals die Leute sehr berührt hat und sehr begeistert hat. Begrüße erstmal ganz herzlich unseren Spezialisten für das Kino aus Spanien und Lateinamerika, Wolfgang Martin Hamdorf. Hallo, hallo.
Ja, hallo Knut.
Der Film allerdings, über den wir reden wollen, der spielt zwar in Argentinien, wo du dich bestens auskennst, aber es ist ein britischer Film von Peter Cataneo, kennt man bestens, The Full Monty, ganz oder gar nicht.
Ja, ne? War
ein super Hit
vor
vielen Jahren. Jetzt haben wir also den britisch-spanischen Film Der Pinguin meines Lebens. Was für ein Titel. Und wir sollten vielleicht erstmal beschreiben, was da passiert, denn wir reisen ja gemeinsam mit einem sehr britischen Typen übrigens nach Argentinien in den 70er Jahren.
Ja, der führt zurück in die, genau in das Jahr des Putsches. Tom Michel heißt er. Ein Englischlehrer kommt wenige Tage eben vor diesem Staatsstreich im argentinischen Spätsommer, das ist ja in der Südhalbkugel, in seiner neuen Schule an. Und am 24. März putschen dann auch die Militärs und haben ja dann auch 7 Jahre lang das Land beherrscht und haben insgesamt 30.000 Menschen sind verschwunden in dieser Zeit, also die sie verschleppt haben, gefoltert und getötet. Und der Film zeigt das jetzt aus der Perspektive eben dieser reichen Ausländer, natürlich für das Land reichen Ausländer, die in ihrer Eliteschule sitzen und im Grunde genommen, also man hört das am Anfang, dieses Eingreifen auch begrüßen, weil das Chaos wird beseitigt, sagen sie. Und natürlich nehmen die Partei, denn sie unterrichten ja die Kinder aus den reichsten Familien. Und ich finde es schön, wie der Schulleiter am Anfang sagt, Politik wird bei uns mit kleinem P geschrieben, also im Sinne diese britische Neutralität. Und erst langsam, und das zeigt der Film dann auch, erkennen sie dann auch diese menschenverachtende Seite dieses Regimes und diesen brutalen Terror.
Jetzt kommt nun irgendwann endlich mal dieser Pinguin in die Geschichte. Dauert ein bisschen etwas, bis er dann auftaucht, aber dann beherrscht er alles.
Ja, der Putsch führt dazu, dass eben dieser Tom einen Kurzurlaub macht in Uruguay und er findet diesen kleinen Pinguin unter der Ölpest, unter so einem Ölteppich, wie er um sein Leben kämpft. Und er aus dem Impuls heraus hilft er ihm, reinigt ihn und will ihn dann wieder ins Meer setzen. Aber der Pinguin will ihn nicht mehr verlassen und das zieht sich dann durch den ganzen Film. Im Internat kann er natürlich eigentlich nicht sein. Er ist dann ein versteckter Flüchtling, aber wird dann auf einmal zu ganz wichtigen Figur für die Schüler, für den Lehrer und sogar für den Schulleiter. Pinguine sollen ja, das habe ich jetzt auch in dem Film gelernt, im Grunde genommen sehr empathisch sein, also sehr gut zuhören können. Und das ist natürlich auch die alte Geschichte, die man auch in vielen Filmen kennt, dass ein ungeliebtes Haustier dann plötzlich auch den Menschen läutert und zu einem Besseren verwandelt.
Also er spricht ja nicht mit den Menschen, aber sie sprechen mit ihm und der ist dann auch ein Trost in dieser schweren, sehr düsteren Zeit. Und ich muss ja sagen, ich warte erst so etwas scheu vor dem Film, schon das Plakat und mit dem Pinguin meines Lebens. Dachte, was wird das so eine verniedlichte Disney-Geschichte vielleicht werden? Aber es ist es für mich nicht. Es ist eine Mischung aus sehr unterschiedlichen Genres, aus Komödie, Thriller, Tierfilm ist es durchaus auch. Es steckt alles so drin und ich fand schon gut, dass bei aller Niedlichkeit, natürlich, der ist ja hinreißend, dieser Pinguin, trotzdem der politische Hintergrund immer deutlich gezeigt wird und auch mit einer ganzen Schärfe und Härte.
Ja, er beginnt mit einer Bombenexplosion, gerade als er am Schultor steht. Und dann wird es ein bisschen wie College-Komödie, also dieses Internat, dieses alte Schloss quasi mit dem Harry Potter-Charme. Und dann watschelt eben dieser Pinguin sehr possierlich durch die Geschichte und bringt auch die Hauptfiguren dazu, sich zu hinterfragen. Und was das Politische betrifft, die erste Hälfte ist sehr, sehr unterhaltsam, auch mit ganz spritzigen und witzigen Dialogen. Aber mir persönlich war diese Darstellung der Diktatur selber, war mir dann doch ein bisschen zu holzschnittartig, manchmal also fast verharmlosend in der Form. Da gelingt auch diese Balance, die der Film eigentlich so hält, sonst zwischen Drama und Komödie nicht mehr so gut, weil er natürlich auch sehr, sehr viel da reinpackt. Und schwierig wird es manchmal mit der Musik. Also Federico Jussid ist ein ganz, ganz toller, eigentlich ein sehr guter argentinischer Filmkomponist, aber hier ist das dann doch manchmal sehr süßlich, wo er dann auch Sachen unterstreicht, die man gar nicht unterstreichen müsste. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass dieses Buenos Aires, was der Film wunderbar einführt mit Super 8 Aufnahmen, dann plötzlich so fast wie ein kleines Dorf wirkt mit so einem Platz. Und das liegt sicherlich daran, dass der große Teil dann auch aus irgendwelchen Produktionsgründen auf den Kanarischen Inseln gedreht worden ist. Und aber er bringt den Zuschauer halt am Anfang rein, aber es bleibt dann doch irgendwie so ein komischer Nachgeschmack bei dieser Darstellung der politischen Hintergründe.
Ja. Ging mir nicht so, weil ich empfand, man kann das auch so transportieren, in Form auch durchaus einer Komödie. Ich finde ihn etwas zu lang. Also wenn man so 10, 15 Minuten rausgenommen hätte, hätte der vielleicht einen anderen Drive gehabt, dann wäre dir wahrscheinlich das auch nicht so aufgestoßen. Was die Musik betrifft, gebe ich dir völlig recht. Was mich noch sehr interessiert, weil du hast das Buch hier mitgebracht, das in Deutschland auch erschienen. Es sind ja wahre Geschichten, die da erzählt werden. Das ist ein autobiografischer Roman von Tom Mitchell eben, also von dem, den wir dann in dem Film sehen. Du hast sogar die Mühe gemacht, schnell noch den Roman zu lesen. Danke dir dafür, weil jetzt kannst du uns sagen, was ist davon im Film geblieben?
Er liest sich absolut spannend. Hier habe ich in einem Zug durchgelesen und die Hauptlinie ist natürlich auch der Pinguin natürlich. Die größte Änderung ist eigentlich, dass dieser Roman von einem Mann erzählt, der Anfang 20 ist, nach Argentinien kommt, da diese Stelle als Lehrer bekommt und eben wahnsinnig viel Energie hat. Und unser Held jetzt hier im Film, Steve Coogan, spielt den also wirklich sehr gut, aber das ist eben ein Tom Mitchell Ende 50, der vom Leben eigentlich gar nichts mehr erwartet und ein sarkastischer und manchmal auch so ein bisschen verbitterter Mensch, der sich eben dann durch die Begegnung mit dem Pinguin und dann eben, und das ist im Buch eigentlich auch nicht drin, durch dieses Engagement, was er da gegen die Diktatur an den Tag legt, dann verwandelt. Und ich habe mir zwischendrin überdacht, mein Gott, ja, wahrscheinlich ist das auch wirklich jetzt im Moment so eine moderne Figur, die letztendlich uns ja alle widerspiegelt, die wir da irgendwie die ganzen Gräulichkeiten auf der Welt beobachten und natürlich uns irgendwie drüber aufregen oder sowas, aber eigentlich dann doch wieder eben in dieses bequeme Lehrerdasein fallen oder wie immer wir es nennen sollen. Ne?
Der Pinguin meines Lebens ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Für uns gesehen von Wolfgang Martin Hamdorf. Dir ganz herzlichen Dank. Und das Buch ist erschienen als Taschenbuch im S. Fischer Verlag. Die wahre Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft. Das ist übrigens der Untertitel von Der Pinguin meines Lebens. Vielen Dank dir.
Ja, gerne.
Hi.
Please don't tell me I'm not coming.
No, I'm on my way. I wanted to ask you a favor. I urgently need a visa for a Moroccan friend.
Das heißt, für Sie ist jeder Einwanderer ein Terrorist?
Wir investieren, um die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern.
Ihre neue Assistentin ist jetzt da.
Sie sind die Inhouse-Bewerber?
Ja, Amina Hazas.
Woher kommen Sie?
Ich bin von hier aus, Frankfurt.
Aha. Clandestin, so einen Thriller sieht man selten aus deutschen Landen. Frankfurt am Main sieht hier sehr cool aus, eine sehr düstere Metropole. Und vor dem Hintergrund dieser Metropole spielen sich Dramen ab. Vier Menschen, vier Hauptfiguren, vier Perspektiven in diesem neuen Film von Angelina Maccarone, die auf einen fantastischen Cast setzen konnte, nicht zuletzt auf eine Frau, die schon Filmgeschichte geschrieben hat mit Rainer Werner Fassbinder, aber vor allem natürlich mit Margarete von Trotter, denken wir an Rosa Luxemburg. Barbara Sukowa spielt eine der Hauptrollen in Clandestin, gleich hier im Gespräch zu erleben, die Regisseurin und ihre Hauptdarstellerin. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt über einen Film reden, das sage ich schon mal gleich am Anfang, sieht man in Deutschland nicht alle Tage. Also ein Thriller mit so viel Tiefgang, so viel Spannung und dazu auch noch so raffiniert gebaut und mit einem wunderbaren Cast. Das ist schon eine Ausnahme im deutschen Kino und dabei auch noch ein sehr politisches Werk. Ich finde auch einen Film zur Stunde. Dieser Film heißt Clandestin. Wir hatten die große Ehre, ihn zu präsentieren im schönen Mittwoch zur Premiere. Also jetzt ist er im Kino zu sehen und ich freue mich erstmal sehr, dass ich die Regisseurin mal wieder sehe, die ja schon eine ganze Reihe auch sehr spannender Filmarbeiten vorgelegt hat. Nicht zuletzt Tatorte, finde ich. Da hast du ganz außerordentliche Werke verbracht. Also herzlich willkommen, Angelina Maccarone. Schön, dich mal wiederzusehen.
Ja, ich finde es auch sehr schön. Danke.
Und ich habe ja schon gesagt, toller Cast, tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Banafshe Homasdi ist dabei. Und dann haben wir eine Schauspielerin hier bei uns. Ja, die gehört wirklich, ich sage das mal so ungern, weil es klingt schon ein bisschen museal, aber es ist es ja gar nicht, weil du machst wahnsinnig viel. Aber sie ist wirklich Teil der deutschen Filmgeschichte und hat mit großen Regisseuren gearbeitet und Regisseurinnen und spielt hier eben eine Figur, die vielleicht auch in deinem langen Lebenswerk doch was Besonderes ist. Erstmal toll, dich wiederzusehen. Barbara Sukowa, hallo.
Danke vielmals, freue mich hier zu sein.
Und gleich die Frage, genau, wenn ich so denke an andere Rollen, die du gespielt hast, auch historische Figuren ja ganz oft, Rosa Luxemburg, Hildegard von Bingen, das sind ja oft Frauen, die sich widersetzen, die einen eigenen Kopf haben, die ihren Weg gehen auf unterschiedliche Weise. Hier haben wir eine Politikerin und zur Politikerin scheint auch durchaus zu gehören, zur Jobbeschreibung, ein gewisser Opportunismus, ein Populismus auch. Also ich fand schon, in deiner bisherigen Filmografie ist diese Frau, diese Ministerin doch was Neues oder was anderes als sonst?
Die ist was anderes, deswegen habe ich die Rolle auch gemacht, weil ich ganz gerne immer was anderes mache. Ja, die Frauen, die ich vorher gespielt habe, die waren eher Frauen, die so für einen Umbruch waren, für das Neue. Diese Frau ist ja eine Konservative oder vielleicht sogar rechte Politikerin und die will Werte erhalten, die sie glaubt, eben konservativ und wichtig sind.
Genau, Angelina, jetzt interessiert mich natürlich, wie du dir diese Frau erdacht hast, denn es ist schon sehr konkret. Also man bekommt sehr genau mit, auch was sie so an Privatleben, an Restprivatleben noch hat, wie sie arbeitet, wie das funktioniert. Das ist ja trotzdem, obwohl sie EU-Politikerin ist, schon auch eine Länderpolitikerin. Also sie ist in Hessen, glaube ich, angesiedelt.
Sie ist die hessische Europabeauftragte.
Und wie ist sie in deinen Kopf gekommen? Warum hat dich gerade so eine Figur so interessiert?
Weil ich das Gefühl hatte, sie ist von mir entfernt. Und das hat mich interessiert, mich daran so abzuarbeiten, an jemand so Konservativen und auch tatsächlich schon rechtsgerichtet, wenn jetzt auch nicht AfD oder so, aber doch einfach mit anderen Werten, als ich sie sonst gerne sehe. Und ich habe mich aber gefragt, es hat eigentlich sehr persönlich begonnen, weil ich habe mich gefragt, was würde ich eigentlich machen, was bin ich bereit aufzugeben für meine Werte? Und dann habe ich gedacht, eine Politikerin ist dem ja nochmal ganz anders ausgesetzt, was sie nach außen vertritt. Und dann, wenn dann plötzlich so ein das Leben auftaucht und vor die Frage wird ja Mathilda, die Figur, dann gestellt.
Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Erstmal müssen wir sagen, sie ist wirklich sehr konservativ und sie ist für Abschottung und Grenzen dicht machen und haut auch manchmal wirklich ziemlich harte Sprüche raus, was so Migranten betrifft. Auf der anderen Seite, so im Privatleben, ist sie auch manchmal weich und sie hat auch eine Offenheit, offenbar auch eine interessante Vergangenheit, die manchmal so durchschimmert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die Schablone einer unsympathischen, extrem rechten Politikerin ist, jeweils als Mensch nicht.
Ja, das ist ja ein bisschen bei all diesen Figuren in dem Film so. Der Film ist ja aufgebaut, also dass eine Geschichte aus vier verschiedenen Perspektiven gezeigt wird. Und jeder hat eigentlich eine Rolle und wird auch von anderen als diese Rolle gesehen. Und was der Film dann macht, oder das Drehbuch, was Angelina geschrieben hat, dass diese Sachen etwas angekratzt werden oder dass sie an eine Herausforderung kommen, der sie sich stellen müssen. Und das passiert mehr oder weniger offen. Und Mathilda öffnet sich dem schon, aber nicht unbedingt freiwillig. Also das kommt eigentlich, weil das an sie herantritt und sie muss da Kompromisse machen. Aber als Politikerin ist sie da anders. Da hat sie genaue Vorstellungen, was sie machen will. Da drückt sie was durch, versucht was durchzudrücken und im Privaten öffnet sie sich dann mal so ein bisschen.
Angelina, jetzt hat Barbara schon diese sehr interessante Struktur angesprochen. Also vier Hauptfiguren, kann man schon sagen, nicht? Und vier Perspektiven, vier Blickrichtungen.
Sie bilden denselben Zeitrahmen ab, weil mir war wichtig, dass auch wenn es jetzt nicht was komplett Konträres ist, dass doch der Blickwinkel schon sehr viel verändern kann. Also, dass ich plötzlich eine Figur hoffentlich beim Schauen des Films wahrnehme, die ich in einer anderen Episode als Nebenfigur mit einer bestimmten Vorstellung erlebt habe, eben mit der Rolle, dass, wie Barbara es eben beschrieben hat, eine Fassade, die sie vor sich herträgt oder die wir ihr auch zusprechen. Und dass die Figur sich plötzlich nochmal anders zeigt, wenn wir in ihrer Perspektive sind und aus ihren Augen in die Welt gucken.
War das nicht unheimlich kompliziert beim Arbeiten? Also beim Zuschauen ist es das nicht. Man kommt sehr schnell rein, hat auch einen ästhetischen Spaß natürlich bei diesem Spiegelspiel, was es ja ist. Aber ich kann mir vorstellen, bei der Drehbuchentwicklung muss das eine Hölle gewesen sein, das so genau auszuarbeiten.
Nee, das hat mir eigentlich auch jedes Mal wieder Spaß gemacht. Ich habe sehr viel auch über Jahre immer wieder dran gearbeitet. Und was eigentlich die interessanteste Aufgabe war, immer weniger zu erzählen, also immer mehr wegzunehmen, so dass mit wirklich sehr wenigen Situationen und Strichen und Begegnungen plötzlich die Figur vielleicht nochmal anders sichtbar wird. Das war so die Herausforderung, aber es hat einfach viel Spaß gemacht.
Den Spaßfaktor wollen wir nicht vergessen. Das würde mich wirklich interessieren, Barbara, weil ich habe so auch das Gefühl, es macht Spaß, so eine Frau zu spielen, die ja machtbewusst ist, die aber auch sehr professionell ist. Also ich habe immer das gedacht, die weiß, was sie da tut und was sie da sagt. Das hat Hand und Fuß und dem kann man folgen oder nicht folgen, aber sie ist eine sehr professionelle Politikerin und sowas zu zeigen, ist dann vielleicht auch eine merkwürdige Freude?
Ja, vor allen Dingen, weil ich festgestellt habe, ich könnte nie Politikerin sein. Das war spannend für mich, das so auszuprobieren. Ja, die Mathilda, es ist die Gefahr, dass man natürlich ganz schnell ins Klischee gerät, aber die Rolle, die sie vor sich herträgt oder vor sich hertragen muss, wenn sie da im Parlament ist, die ist natürlich sehr klar umrissen. Und innerhalb deren muss sie sich bewegen. Aber auch da versucht sie mal so ein ganz klein bisschen auszubüchsen. Ich glaube, das ist so die Balance, die man dann als Schauspieler gar nicht so in der Hand hat. Das ist dann der Regisseur oder die Regisseurin in diesem Fall, die da genau die Gewichte eigentlich legen muss und beobachten muss. Also wo bleibt man in dem Korsett der Politikerin? Wo lässt man etwas zu? Wie geht das zusammen mit den anderen Episoden, wo dann die Nebenfigur Hauptfigur wird? Und ja, das ist spannend. Ich könnte ja auch nicht Regisseurin werden.
Dafür hast du Angelina zum Beispiel in dem Falle gehabt. Und wir haben noch gar nicht beschrieben, was denn nun eigentlich die Zumutungen für die Figuren sind. Das tun wir gleich. Kleines Teen, der deutsche Thriller, ist jetzt im Kino zu sehen. Ein Film mit Barbara Sukowa von Angelina Macarone. Und wir haben noch gar nicht besprochen, das sollten wir jetzt endlich mal tun, was in diesem Film wirklich die handlungsauslösenden Elemente sind. Denn es ist ja so, dass die Figuren sich alle vier verhalten müssen, ob sie es wollen oder nicht, zu bestimmten Vorfällen. Und vielleicht kann Angelina die zumindest skizzieren, was eben die Veränderungen im Leben für diese Menschen sind.
Also es beginnt mit einem Attentat, mit einem Bombenanschlag im Frankfurter Bankenviertel. Das ist erstmal gesetzt. Das passiert noch vorm Vorspann. Und dass das nachher dann Auswirkungen auf alle vier hat, das ahnen die zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dann gibt es ein Zusammentreffen in einer Galerie. Das ist der einzige Ort, wo alle vier Figuren aufeinandertreffen. Die Politikerin, ihre Assistentin, die sie dorthin chauffieren musste, der Künstler und sein Assistent. Und diese vier sind sehr unterschiedlich positioniert im Leben. Zwei sind aus Marokko angereist, nämlich der britische Künstler, der da als Wirtschaftsflüchtling gut leben kann, obwohl er nicht so reich ist und sich dem Kunstmarkt auch etwas verweigert. Der Assistent stammt daher, will aber nach Europa und nutzt die Gelegenheit, dann auch bleiben zu wollen. Die Assistentin, die marokkanische sogenannte Wurzeln hat, die immer wieder an die gläserne Decke stößt, was das angeht und auf ihren Namen und ihre Herkunft reduziert wird, die gar nicht ihre Herkunft ist, sondern die Herkunft der Eltern. Und die Politikerin, die einfach sich der Situation aussetzen muss, immer in der Öffentlichkeit zu stehen und ihre konservativen Werte zu verteidigen, aber privat plötzlich konfrontiert ist damit, dass dieser junge Mann, weil der Künstler ein alter Freund von ihr ist, plötzlich bei ihr wohnt und in ihrem Apartment sitzt.
Also plötzlich ist sie mit einem Geflüchteten konfrontiert und kann dem auch nicht ausweichen. Der Künstler ist Lambert Wilson, man spricht ihn französisch aus, man will es mal englisch sagen, aber wirklich mal gesagt, nein, ich bin Franzose. Auch ein ganz wunderbarer, berühmter Schauspieler. Und der junge Mann ist
Habib Adda.
Genau, den wir auch für uns entdecken, der Rapper werden will. Ich hoffe auf eine große Musikkarriere. Und wie war jetzt dieses Zusammenspiel mit ihm? Also wenn ihr jetzt aus unterschiedlichen Richtungen kommt, mit höchst unterschiedlichen Interessen, dann auf diesem engen Raum der Wohnung zusammenkommt, da ist eine Menge an Energie, auch an Aggression da.
Ja, also sie ist ja etwas überrumpelt, weil der Richard, ihr Freund, hat ihn dieses Kind oder diesen jungen Mann ja einfach in die Wohnung gesetzt, ohne ihr zu sagen, dass er schon da ist. Sie war im Gespräch mit ihm über Visa und so weiter, aber er hat ihr diesen jungen Mann in die Wohnung gesetzt. Und da ist natürlich erstmal Spannung zwischen ihr und dem Richard. Und dann ist da dieser junge Mann und diese Frau lebt allein. Sie ist geschieden. Sie hat ein gewisses Alter. Und da ist jetzt dieses eigentlich entzückende Kind da. Und den sie eigentlich ja nicht will, weil sie ist ja gegen Immigration und sie will eigentlich diese Leute gar nicht haben. Aber nun ist da tatsächlich dieser charmante junge Mann. Und damit muss sie sich auseinandersetzen. Da gibt es Spannung und da gibt es aber auch ein Hingezogen und ein Abgestoßen. Und damit muss sie umgehen.
Und damit gehst du natürlich als Regisseurin und Autorin auch um, also mit den Vorurteilen, die tief sitzen. Und ich glaube, das ist dann auch wieder durchaus auch ein Spaßelement in einem ja auch sehr heftigen Thriller, nämlich zu zeigen, in der direkten Begegnung bröckelt das ganz schnell, was man so an Vorurteilen im Kopf hat.
Ja, genau. Das hat auch großen Spaß gemacht. Denn das eine ist ja, das zu schreiben und sich das vorzustellen und das dann aber belebt zu sehen und diese Szenen zwischen diesem Jungen und dieser Politikerin und wie Barbara und Habib das dann auch gespielt haben, das war einfach wunderbar. Das ist natürlich für eine Regisseurin, die auch Autorin ist, ein großer Traum, wenn dann zwei so fantastische SchauspielerInnen aus so unterschiedlichen, auch tatsächlich unterschiedlichen Leben da aufeinandertreffen. Das war wirklich sehr berührend.
Jetzt frage ich mich ja bei so einer komplizierten Drehbuchstruktur, ich kann mir vorstellen, das liest sich dann auch komplizierter, als es sich dann ansieht auf der Leinwand. Ist das auch ein anderes Spiel oder konnte euch das egal sein? Ihr habt eure Szenen gehabt und wusstet, was ihr zu tun habt, oder war das immer klar, das ist Teil einer durchaus sehr verschachtelten Struktur?
Doch, das war mir eigentlich klar. Ich habe beim Drehbuchlesen musste ich noch ziemlich viel nachdenken. Aber dann, wenn man in der Situation ist, dann ändert sich das. Aber ja, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, wie weit ich da bewusst war. Ich glaube, ich habe einfach, wenn ich in der Situation war, habe ich die Szene gespielt. Und dann habe ich, glaube ich, beim Spielen nicht mehr so an diese Verschachtelung gedacht.
Dann noch ein letztes Wort, Angelina, von dir. Es ist ja, wir haben über die Struktur gesprochen, also ein raffiniert gebauter Thriller, aber ich finde auch diese visuelle Seite so wichtig, neben den Schauspielern und Schauspielerinnen, also diese nächtliche Großstadt, die Musik, die Stimmung. Ich finde, es ist ja oft Nacht. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung, mit einer tollen Kamera auch. Also du hast natürlich auch, und das ist nicht untypisch für dich, versucht, diese Geschichte zu präsentieren, wirklich fürs große Kino. Es ist ein Thriller für die große Leinwand, eben mit den entsprechenden Bildern.
Ja, das war unsere Hoffnung. Florian Föß, der die Bildgestaltung gemacht hat, den möchte ich hier wirklich mal erwähnen, weil wir haben vorher mal einen Polizeiruf zusammen gemacht und ich habe ihn als super tollen Kollegen kennengelernt. Und wir haben das gerockt, weil wir hatten ja nur 28 Drehtage und wollten aber, hatten den Anspruch, dass es großes Kino ist, weil das war ja fürs Kino gedacht und ist jetzt, kommt ja jetzt auch ins Kino. Und mit Florian geht das dann. Der ist ein toller Partner in Crime und der hat dann auch ein tolles Team und die haben in so einer Geschwindigkeit tolle Sachen gemacht.
28 Drehtage ist etwa so wie ein Tatort. Ein bisschen mehr, glaube ich. Also unglaublich. Und dabei ist eben ein meisterhafter Thriller entstanden mit großartiger Besetzung, clandestin. Warum heißt der Film eigentlich so?
Weil sie alle was zu verbergen haben. Und weil ja das, was wir nicht sofort sehen, das Verborgene, auch das ist, worum es in dem Film geht.
Jetzt im Kino zu sehen. Bedanke mich sehr herzlich bei Barbara Sukowa. Dankeschön.
Danke auch.
Und ich bedanke mich bei der Regisseurin und Autorin Angelina Macrone. Danke dir.
Ich danke auch.
Bei mir ist jetzt zu Gast eine Studierende und die hat es gar nicht weit, denn hier gleich um die Ecke ist ja die Filmuniversität in Babelsberg, die immer noch den Namen Konrad Wolf trägt. Und das ist einer der ganz großen DEFA-Regisseure gewesen. 100 Jahre wäre er geworden am 20. Oktober. Und ich erinnere mich ja, da ich nun noch schon eine ganze Weile gerade auch hier arbeite, immer wieder gab es auch Debatten darüber. Darf dieser Name überhaupt bleiben? Sollte er abgeschafft werden? Ist es der richtige Name für diese wichtige Filmuniversität, was sie inzwischen ist? Und ein Podcast geht jetzt aus einer Perspektive, die mich brennend interessiert, muss ich schon sagen, an diesen Mann heran, versucht ihn zu erklären, zu verstehen, nämlich aus der Perspektive der Studierenden. Zwei Leute haben diesen Podcast gemacht, beschäftigen sich offenbar auch schon länger mit der Figur, mit der Persönlichkeit Konrad Wolf. Fabienne Meyer ist der eine und ja, heute bei uns zu Gast ist Johanna Deventer, die ich ganz herzlich grüße. Johanna, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Und ich muss wirklich sagen, also ich habe das mit brennender Neugierde gehört, weil ich wirklich dachte, was denken die jungen Menschen über Konrad Wolf? 100 Jahre ist es nun her, dass er geboren wurde, für uns in der DDR aufgewachsene, eine ganz wichtige Persönlichkeit, auch seine Filme. Und ihr stellt ja gleich an den Anfang eures Podcasts, 3 Folgen gibt es schon, 3 werden noch kommen, eine Umfrage, die mich, das muss ich schon sagen, Johanna, erschüttert hat. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Es weiß im Prinzip kaum einer der Studierenden, wer das wirklich war. Also ihr habt das schon geahnt, als ihr ja die Umfrage gemacht habt?
Ja, genau. Also da hatten wir natürlich, hat man so schon mal immer mal Gespräche untereinander gehabt und da das schon festgestellt, dass wirklich viele Studierende heute eigentlich gar nicht mehr wissen, wer Konrad Wolf überhaupt war und eigentlich keine Filme von ihm kennen. Und das war so ein bisschen der Auslöser für uns damit mal ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Ja. Vor allem auch, wenn man anfängt, sich mit Konrad Wolf zu beschäftigen, merkt man ganz schnell, wie viele Facetten es da auch gibt, die man da betrachten kann. Und genau, unser Podcast heißt Wer war Konrad Wolf? Und man merkt eben auch schnell, dass man da keine schnelle, einfache Antwort drauf geben kann.
Das ist ja das Spannende an dem Podcast, aber auch an der Persönlichkeit. Ich muss da auch noch drauf zurückkommen. Ich habe nicht mal gehört, dass man Studierenden, die neu anfangen, Solo-Sunny zumindest zeigt, weil es ist auch ein zeitlos schöner Film, der auch was zu sagen hat über Künstlertum, Kompromisse, über den Anspruch an die eigene Arbeit. Ist das nicht so?
Das wurde uns dann auch immer mal erzählt, dass es lange diese Tradition gab und eine Zeit lang wurde wohl auch immer abgewechselt zwischen Solo-Sunny und Ich war 19, den beiden wahrscheinlich bekanntesten Filmen von Konrad Wolf. Aber das wurde dann irgendwann in den letzten Jahren mal ausgesetzt und also wir beide, Fabienne und ich, haben das beide zu Beginn unseres Studiums nicht erlebt. Also vielleicht auch um die Pandemie herum, dass es dann irgendwann ausgesetzt wurde und weil eben immer mehr in diese Einführungswoche mit rein sollte. Tatsächlich haben sie jetzt aber letztes Wintersemester, also jetzt 24, das erste Mal wieder dann auch Solo Sunny gezeigt. Okay. Vielleicht auch dadurch, dass wir da schon mal wieder ein bisschen darauf hingewiesen haben, dass man sich mal ein bisschen mit Konrad Wolf beschäftigen könnte.
Natürlich, also insofern habt ihr da auch Pionierarbeit jetzt wiederum geleistet und ich denke mir auch, die nächste Umfrage würde dann etwas anders laufen, jetzt nach dem Podcast und natürlich auch nach dem Zeigen dieses wunderbaren Films. Und damit sind wir schon bei eurer Vorgehensweise. Also ihr arbeitet beide zusammen, man hört euch auch beide, typischer Podcast. Ich muss mir sagen, am schönsten finde ich immer die Stellen, wenn ihr so miteinander redet. Also dann wird es auch sehr lebendig und dann merkt man auch, wie unterschiedlich vielleicht auch die Herangehensweisen sind. Vielleicht kannst du die erstmal schildern. Wie seid ihr überhaupt vorgegangen?
Ja, also das ist auch auf jeden Fall uns ein sehr wichtiges Element des Podcasts und also spielt für uns eine große Rolle, dass wir als zu zweit das machen und zwei verschiedene Ausgangspunkte auch hatten, was unser Hauptinteresse ist. Ich studiere Filmkulturerbe, ich habe ein großes Interesse für Filmgeschichte und mir war Konrad Wolf als Regisseur auch schon recht vertraut. Ja. Fabienne hat sich mehr auch für die politische Persönlichkeit Konrad Wolf interessiert und damit haben wir auch so ein paar unterschiedliche Grundinteressenspunkte, von denen wir da drauf gucken und das macht auf jeden Fall einen großen Reiz bei der Beschäftigung auch aus, also auch in der Entwicklung des Projekts natürlich da immer wieder verschiedene Schwerpunkte legen zu wollen. Mhm. Genau, und wir haben 3 Interviews geführt, wir haben natürlich ganz viel gelesen und Filme geguckt und dann ein Buch entwickelt für jetzt eben insgesamt 6 Folgen und da erzählen wir sein Leben und diskutieren seine Filme und diskutieren eben dann aber auch an verschiedenen Punkten die Bedeutung von Konrad Wolf und von bestimmten Momenten in seinem Leben und wie er da gehandelt hat.
Also Fabienne studiert digitale Medienkultur und er sagte nochmal so zu mir am Anfang, klar, wenn man Biografien liest über ihn, es gibt ja auch einiges, das ist auch ein bisschen langweilig, da geht es viel so um Geschichte und so und er sagt, das wollen wir gar nicht so machen, macht es dann aber eigentlich doch und zwar sehr ausführlich und es ist auch wichtig, finde ich, zu verstehen, woher kommt er überhaupt, was ist das für eine Familie, was ist das für ein Hintergrund, da musste ich so ein bisschen schmunzeln und dachte mir, jetzt sind sie nämlich genauso wieder der Faszination von Geschichte erlegen.
Naja, der Punkt, was wir da am Anfang sagen, ist, dass die Biografien teilweise einen sehr großen Schwerpunkt auf Friedrich Wolf legen, auf Konrad Wolfs Vater, dass wir das eben in dem Maße nicht machen wollen, sondern dass wir uns in dem Podcast über Konrad Wolf wirklich auf Konrad Wolf fokussieren wollen und andere Personen da eher am Rande vorkommen sollten. Aber natürlich erzählen wir dann trotzdem in der ersten Folge auch ein bisschen was über sein Elternhaus und über seine Familie, weil das natürlich auch sehr prägend für sein Leben und dann auch später für sein Filmschaffen ist, wie er aufgewachsen ist.
Natürlich, eine kommunistische Familie, der Bruder später dann Chef der Aufklärung der Stasi, also Markus Wolf. Und was ihr natürlich wahrscheinlich auch sehr faszinierend fandet, diese Doppelbiografie, wenn man so will, diese gespaltene Nationalität. Aufgewachsen in Moskau, dann in der sowjetischen Uniform, das erzählt er, ich war 19, kehrt er zurück nach Deutschland und das beschreibt er auch bei euch im Podcast. Es gibt ja O-Töne von ihm. Wahrscheinlich für euch gerade so heutzutage, wo es so viel um Identität geht, wichtiger Punkt.
Nee, auf jeden Fall. Also auch gerade sein Lebensweg in seinen ersten 20 Jahren seines Lebens, da hat er einfach ja schon sehr viel erlebt. Also gerade jetzt auch wir als junge Menschen Mitte 20, die sich jetzt dem widmen, ist es natürlich total interessant, was Konrad Wolf eben in diesen ersten 20 Jahren schon erlebt hat. Also kam aus dem Exil in der Sowjetunion dann als Teil der Roten Armee nach Deutschland. Diese Perspektive hat ihn dann eben in seinem Handeln und in seinen Filmen auch sehr stark geprägt. Ja, diese Perspektive, der muss man sich auch einfach bewusst sein, dann, wenn man über Konrad Wolf spricht und sein späteres Wirken.
Wer war Konrad Wolf? Der an der Filmuni Babelsberg entstandene Podcast über Konrad Wolf ist jetzt online, zumindest die ersten 3 Teile. Wir reden auch gleich weiter. Bei mir zu Gast ist Johanna Deventer. Sie ist eine der Autorinnen des Podcasts über Konrad Wolf. Wer war Konrad Wolf? Die ersten 3 Folgen sind jetzt also online. Was war denn so bei den Recherchen, dann beim Schreiben und beim Aufnehmen für euch so besonders spannend? Also ich kann mir vorstellen, ich denke es mal so, dass jemand auf der einen Seite ja dann auch DDR-Funktionär war. Das war er ja. Also unheimlich lange von 1965 bis zu seinem Tod. 1982 war er Präsident der Akademie der Künste. Und auf der anderen Seite haben wir die Filme auch wie Solosani wieder was Subversives. Also ist das so ein Widerspruch, der für euch schon spannend war oder war es das anderes?
Nee, auf jeden Fall. Also die Widersprüche in seinem Leben und Wirken sind wirklich sehr faszinierend. Auch innerhalb der Filme, wie viel da drin steckt. Also er hat auf jeden Fall auch Filme gemacht mit starkem Propagandapotenzial, wie Sonnensucher zum Beispiel. Da kommen schon auch Formulierungen vor, die in Parteilinie vorgetragen sind und sowas. Gleichzeitig ist aber in all diesen Filmen, auch in Sonnensucher, immer auch Widerspruch dabei. Gibt es Auseinandersetzungen, werden Haltungen von verschiedenen Seiten diskutiert und diese Diskussion hat Konrad Wolf sich auch mehrfach zu geäußert, dass ihm die auch ganz wichtig waren. Also das merkt man ja auch zum Beispiel bei Der geteilte Himmel, der auch damals große Diskussionen ausgelöst hat. Und ja, viele seiner Filme haben große Diskussionen ausgelöst, auch zum Ende dann nochmal Solo Sunny.
Sonnensucher musste er, glaube ich, nochmal umschneiden, verändern. Also viele dieser Sprüche, die du gerade zu Recht erwähnst, sind erst später reingekommen, weil da soll es nochmal richtig so kämpferisch werden. Was für ein Bild habt ihr von seiner Persönlichkeit bekommen? Also die Menschen, die ich kenne, ich habe ihn selber nicht kennengelernt, aber die ihn kennen, beschreiben ihn doch als sehr schwer zugänglich, ganz professioneller Regisseur, absolut, wusste, was er tut, aber sehr überschäumend war sein Temperament nicht und auch nicht seine Art der Zuwendung?
Ja, wir haben ein Interview geführt mit Regine Silvester. Mhm. Die taucht dann ab Folge 3 von unserem Podcast, die nächste Woche erscheinen wird, auf und erzählt uns von seiner Persönlichkeit, weil sie ihn auch persönlich ganz gut kannte. Und was sie zum Beispiel sagte, was ich ganz spannend fand, ist, dass sie sich an bestimmte Momente erinnert hat, wo er ganz direkt nach kritischem Feedback gefragt hat. Und dass er sowas eben auch immer sich gewünscht hat. Mhm. Egal, ob von Parteifunktionären oder anderen Regiekollegen oder eben normalen Leuten, mit denen er über seine Filme ins Gespräch gekommen ist. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den hört man auch oft über Konrad Wolf und dass ihm das ganz wichtig war. Und genau, und obwohl er so ein großes Amt wie Präsident der Akademie der Künste ausgefüllt hat, hat er sich aber auch nicht immer so gerne inszeniert. Er hat sich immer schwer getan, auch mit so Fernsehinterviews und sowas. Und hat eben lieber durch seine Filme gesprochen eigentlich.
Jetzt habt ihr sehr kühn, wie ich finde, am Anfang gleich eine Frage aufgeworfen. Also immer gut, wenn man sowas macht, dann hört man bis zum Schluss und wir wissen, wie sie beantwortet wird. Nämlich, ist es richtig, dass unsere Universität nach ihm benannt ist? Habt ihr schon eine Antwort für den Schluss?
Genau, das wird dann in der letzten Folge, die dann auch Der Patron heißt, da wird das dann nochmal tiefer diskutiert werden. Genau, von Fabienne und mir miteinander, aber auch mit Aussagen von unseren drei Gesprächspartnern, die wir da auch eingeholt haben. Also genau, Regine Silvester, Michael Wede, der Filmhistoriker an der Filmuni ist, und Freya Glomp, die hat jetzt auch an der Filmuni studiert, wie ich, Filmkulturerbe, und hat da letztes Jahr ihr Studium abgeschlossen mit einer Arbeit über Ich war 19 und ist deswegen auch eine sehr spannende Gesprächspartnerin für uns gewesen, weil sie eben auch einen ziemlich jungen, aus einer studentischen Perspektive kommenden Blick darauf hat, aber sich eben schon sehr intensiv mit einem Film beschäftigt hat.
Und Ich war 19, ist wirklich autobiografisch, wird auch bei euch immer wieder hergestellt, diese Parallele. Hier ist es ganz, ganz offensichtlich auch, dass er von sich erzählt, gerade jetzt zum 80. Jahrestag des Kriegsendes, finde ich, ist der Film ganz, ganz wichtig. Also du verrätst natürlich nicht, wie das jetzt beantwortet wird am Schluss. Vielleicht gibt es ja auch eine kontroverse Diskussion, kann ja sein, wird man alles dann
auf jeden Fall auch verschiedene Meinungen zur Sprache und verschiedene Argumente auf beiden Seiten.
Wo kann man jetzt die Folgen hören?
Wer war Konrad Wolf heißt unser Podcast, und es gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und wo sonst man Podcasts hört, kann man einfach googeln und findet man sofort. Und wir haben auch einen Instagram-Account, da heißen wir Durch den Wolf gedreht, und da gibt es auch verschiedenen Zusatzcontent.
Ja, sehr materialreich, sehr liebevoll, sehr aufwendig gestaltet und eben immer mit diesem Blick auf die Widersprüche eines großen, produktiven Künstlers. Wer war Konrad Wolf? Also der Podcast ist jetzt, die ersten drei Folgen sind jetzt bereits online und können gehört werden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Johanna. Grüße herzlich Fabienne, jetzt nicht hier ist, aber Johanna, dir ganz lieben Dank für das Gespräch und weiter natürlich viel Freude an der Arbeit und natürlich beim Studium. Viel Erfolg. Danke dir.
Ja, ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Radio 1. Nur für Erwachsene.